Deutschlandfunk. Hintergrund.
Erst die Krim, jetzt Nawalny. Russlands Sanktionen und die Folgen für ostdeutsche Unternehmen. Eine Sendung von Sabine Adler und Silke Hasselmann.
Dass Russland mit der Annexion der Krim 2014 völkerrechtswidrig Grenzen in Europa verschoben hat, war für die Europäische Union eine so grobe Verletzung der Nachkriegsordnung, dass sie nicht einfach zum Tagesgeschäft zurückkehren konnte. Sie verhängte Sanktionen gegen Russland. Ähnlich reagierte die EU vor einigen Tagen auf die Vergiftung des russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny im August mit dem verbotenen Chemiekampfstoff Novichok. Während die Strafmaßnahmen nach der Krim-Besetzung vor allem die Wirtschaft betrafen, sind von den neuen Einschränkungen hauptsächlich Personen aus dem engen Kreis um den russischen Präsidenten Wladimir Putin betroffen. Sie dürfen jetzt weder in die EU einreisen, noch dort auf ihre Vermögenswerte zugreifen oder Finanzmittel erhalten. Die Betroffenen bekleiden Spitzenpositionen im Geheimdienst, im Militär und in der Präsidialverwaltung. Die Sanktionsregeln gelten außerdem für das russische Forschungsinstitut für organische Chemie und Technologie.
Also diese Sanktionen, die finde ich eigentlich richtig. Die finde ich richtig, weil hier ganz einfach gegen Menschenrecht verstoßen wurde und das ist meine ganz klare Meinung dazu.
Sagt Elektroingenieur Thomas Brünig, verantwortlich für das Russlandgeschäft in der Brandenburger Firma Balz. Der 55-Jährige hat 4 Jahre in Russland verbracht und ist bis heute im ganzen Land unterwegs. Er erlebt seit geraumer Zeit, wie verschnupft die russischen Partner mittlerweile auf die immer neuen westlichen Sanktionen reagieren, die nicht nur die EU, sondern oft auch die USA mitbeschließen.
Wir merken es, dass gewisse Teilbereiche mit Herstellern, Lieferanten aus dem asiatischen Bereich besetzt werden, wo früher europäische, schrägstrich deutsche Unternehmen dort tätig waren. Wir haben es mit Schwierigkeiten in der Zollabwicklung zu tun und vor allem dem preislichen Druck bei gewissen Geschäften zu tun. Also das sind die spürbarsten Merkmale, die wir dort erkennen.
Seine Firma mit ihren knapp 300 Beschäftigten stellt Elektrosteckverbindungen her. Das tat sie auch für die russische Armee, bis 2014. Denn seit der Annexion der Krim und den daraufhin verhängten Sanktionen sind Exporte sogenannter Dual-Use-Produkte, die zivil und militärisch verwendbar sind, tabu. Quer durch die deutsche Wirtschaft ging ein kleiner Seufzer der Erleichterung, weil mit den jüngsten Sanktionen der befürchtete Baustopp oder gar das Aus für die Erdgaspipeline Nord Stream 2 ausgeblieben sind. Worunter auch deutsche Firmen gelitten hätten. Doch für Entwarnung an der Ostseeküste ist es zu früh.
Wir müssen bezahlbare Energie weiterhin sicherstellen.
15. Oktober 2020. Die EU hatte sich gerade auf die Nawalny-Sanktionen geeinigt. Da stattet die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, dem Industriehafen Lubmin einen Besuch ab. Dort landet russisches Erdgas an. In silberglänzenden, geschwungenen Röhren wird es aus der Nord Stream-Leitung von Lubmin aus über Land durch Deutschland und nach Westeuropa losgeschickt. Genau so soll einmal Nord Stream 2 funktionieren. Doch noch ist es nicht so weit. Umso mehr freue man sich über den Besuch aus der Staatskanzlei, sagt Steffen Ebert, Nord Stream 2-Sprecher für Deutschland.
Die Anlandestation hier in Lubmin für die Nord Stream 2 ist bereits seit Ende letzten Jahres technisch betriebsbereit. Seitdem sind noch ein paar Arbeiten gelaufen, wie zum Beispiel Asphaltierung der Straßen, Wege etc., ein bisschen Rostschutz und so weiter. Aber die Anlage ist per se betriebsbereit.
97% der Leitung sind verlegt. Es fehlt noch ein Teilstück südöstlich vor Bornholm.
Wir haben ja aufgrund der Sanktionsandrohungen durch die amerikanische Seite Ende letzten Jahres die Verlegarbeiten stoppen müssen. Wir suchen jetzt aktuell immer noch Lösungen für den Weiterbau, um Erdgas zu liefern.
Schon das erste Ostsee-Pipeline-Projekt habe die Landes- wie die Kommunalpolitik von Mecklenburg-Vorpommern unterstützt, sagt Ebert. Umgekehrt hätten russische Geschäftspartner stets ihre Lieferverträge erfüllt und Investitionszusagen eingehalten, fügt der Bürgermeister von Lubmin, Axel Vogt, hinzu. In die deutschen Ölwerke in Lubmin seien wie vereinbart russische Gelder geflossen und auch der Nord Stream 2-Bau verlief lange reibungslos.
In der Planungsphase, in der Bauphase und in der jetzigen Betriebsphase war und ist Russland stets ein zuverlässiger Partner gewesen. Auch bei den weiteren russischen Investments.
Abhängig von der ankommenden Gasmenge erhält die Gemeinde Lubmin allein aus dem Betrieb der Gasempfangsstation Nord Stream 1 jährlich 1 bis 1,5 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer. Durch Nord Stream 2 würde die Gemeinde noch mehr einnehmen. Doch daran ist im Moment nicht zu denken. Seit Ende vorigen Jahres ruhen die Arbeiten an der Pipeline, denn die USA drohten den am Bau beteiligten Unternehmen mit Sanktionen. Begründung: Sie würden unterstützen, dass sich Europa in eine Energieabhängigkeit von Russland begebe. Als Strafe würde Washington ihnen den Zugang zum US-Wirtschafts- und Finanzmarkt verwehren. Eine Schweizer Firma zog daraufhin ihre beiden Verlegeschiffe zurück. Der Baustopp ist auch auf der Insel Rügen zu spüren. Genauer gesagt am Hafen Sassnitz-Mukran. Dort lagern noch immer die letzten 15.000 von insgesamt 200.000 Röhren, die nun mit Hilfe des russischen Schiffs Akademik Tscherski verlegt werden könnten. Das ist dafür wochenlang in Mukran umgerüstet worden. Anfang August kamen neue Drohungen. Per Brief von 3 US-Senatoren an die Fährhafen Sassnitz GmbH. Die betreibt den Wirtschaftshafen Mukran, gehört zu 10% dem Land Mecklenburg-Vorpommern und zu 90% der Stadt Sassnitz. In dem Brief wiesen die Senatoren auf ein verschärftes Sanktionsgesetz hin, zum Schutz gegen Feinde Amerikas mit einer Lex Nord Stream 2, wie es heißt. Weil Mukran beim Verlegen von Röhren helfe und russische Schiffe beherberge, drohten auch hier einerseits persönliche Einreiseverbote und andererseits schwerwiegende Strafmaßnahmen gegen das Unternehmen sowie gegen dessen künftige Geschäftspartner, sofern diese US-Beziehungen pflegten, weiß Frank Kracht.
Ich als Bürgermeister und auch die Geschäftsführung nimmt diese Bedrohung sehr, sehr ernst, weil es sich gezeigt hat, dass im Kongress ja nicht nur eine Partei dort zugestimmt hat, sondern es ist mit einer sehr, sehr großen Mehrheit zugestimmt worden. Das heißt, im Endeffekt sehe ich es so, dass es egal ist, welcher Präsident im November gewählt wird. Ob er Herr Trump heißt oder Herr Biden heißt, denke ich, dass diese Bedrohung trotzdem im Raum steht. Und dann weiß ich nicht, ob Projektgeschäfte so einfach über die Bühne gehen, weil selbstverständlich auch Firmen, die einen Ansiedlungswunsch hier in Mukran haben, dann vielleicht zurücktreten, weil sie auch im Golf von Mexiko tätig sind oder in den Vereinigten Staaten und dann selber Sanktionen zu befürchten haben.
Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ist gegen jeden politischen Druck auf das Nord Stream 2-Projekt. Daran änderte auch der Giftanschlag auf den russischen Oppositionellen Nawalny nichts. Bei ihrem Besuch in einer Mukraner Betriebsversammlung Mitte August erklärt sie:
Das Verbrechen gegen Herrn Nawalny muss aufgeklärt werden, aber es darf nicht dazu genutzt werden, die Ostsee-Pipeline zu verhindern. Wir sind kurz vor der Fertigstellung. Deutschland braucht diese Energieversorgung. Und die Bundesregierung darf es nicht zulassen, dass amerikanische Politiker, Institutionen deutsche Arbeitsplätze bedrohen.
In Lubmin, wo das Gas aus der Nord Stream 2 Pipeline ankommen soll, ist noch keine derartige Drohung eingegangen. Aber, so Bürgermeister Axel Vogt,
wenn die Pipeline fertiggestellt wird, wovon ich ausgehe, und auch in Betrieb genommen wird, ich kann mir vorstellen, dass die Amerikaner dann auch mehr den Fokus in Richtung Lubmin richten.
Die 2014 verhängten Russland-Sanktionen hat die Schweriner Landesregierung stets skeptisch gesehen, weil sie die Werften in Mecklenburg-Vorpommern schwer getroffen haben und auch die Nahrungsmittelindustrie im Zuge der russischen Gegensanktionen. Die anderen ostdeutschen Länderchefs kritisierten sie ebenfalls, auch Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Sie alle nahmen das Risiko in Kauf, die einheitliche Haltung des Westens aufzuweichen. Aus Ostdeutschland sind deutlich mehr Klagen über die Sanktionen zu hören. Fürchtet man doch auch um die in Jahrzehnten gewachsenen Beziehungen zu Russland. Klaus Krähe aus Chemnitz schätzt diese Kontinuität.
Die Personen, die also vor 30, 40 Jahren dort aktiv waren, die existieren in Russland auch nicht mehr. Aber die Folgegeneration hat immer mit am Tisch gesessen, wenn dort Besuch aus Deutschland kam. Und wenn es dann darum geht zu investieren, an wen wendet man sich dann zuerst? Natürlich an denjenigen, den man kennt.
Der Ingenieur ist heute Geschäftsführer des Chemnitzer Maschinenbauunternehmens Neil Simons, das zu DDR-Zeiten noch Großdrehmaschinenbau 8. Mai hieß.
Früher, und das hat wenig mit Nostalgie zu tun, sondern es war einfach eine Tatsache, war Russland natürlich für uns Handelspartner Nummer eins. Von den ca. 400 Maschinen, die im Jahr hier produziert wurden, gingen gut 90% nach Russland oder in die frühere Sowjetunion. Heute sieht die Welt ein bisschen anders aus, logischerweise. Wir sind heute mit ca. 80% Exportanteil immer noch sehr im Auslandsgeschäft tätig. Russland liegt momentan auf Platz 3.
Die mit Russland kooperierenden Unternehmen in Sachsen haben eine lange Talfahrt hinter sich. Anders als bei den Nawalny-Sanktionen, die sie nicht berühren, waren die Einschränkungen nach der Krim-Annexion zum Teil schmerzhaft für beide Seiten. Seit dem Jahr 2013, also der Zeit vor den Sanktionen, ging der Russlandhandel in Sachsen um 70% zurück. Kein anderes Bundesland war und ist so gebeutelt wie Sachsen. Die Ostdeutschen traf es insgesamt härter als die Westdeutschen, wenngleich der Umfang ihrer Geschäfte insgesamt deutlich geringer war. Klaus Kräher vom Chemnitzer Maschinenbauer Neil Simons erinnert sich an die Phase direkt nach der Verhängung der Krim-Sanktionen. Zwar ist kein einziger Arbeitsplatz verloren gegangen, doch die Belegschaft sei verunsichert gewesen und die Führung habe sich neu orientieren müssen.
Ich meine, es gibt eine ganz klare Aussage, die da heißt, Güter für militärische Zwecke dürfen in solche Länder grundsätzlich nicht geliefert werden. Dazu stehen wir auch. Das ist auch Teil unserer eigenen Compliance, die wir im Unternehmen haben. Und ob die Sanktion am Ende greift oder nicht greift, das ist immer die Frage, wen am Ende solche Sanktionen nützen.
Der Blick des Geschäftsführers von Neil Simons richtet sich auf die Vereinigten Staaten.
In der heutigen Situation sehen wir schon, dass natürlich von Seiten der USA bestimmte Interessen durchgesetzt werden. Und wenn man die Investitionsaktivitäten der USA oder amerikanischer Investoren in Russland sieht, so hat die seit 2014 nicht abgenommen, sondern massiv zugenommen.
Deutlich amerikakritischer als der Geschäftsführer äußerte sich der Inhaber Hans Naumann. Anfang der 1990er Jahre hat er den ehemaligen volkseigenen Betrieb gekauft. Naumann ist ein gebürtiger Sachse, der aber in Westdeutschland aufwuchs und später in den USA lebte. Inzwischen ist er 85 Jahre alt und ein streitbarer Kopf. In einem Zeitungsinterview unterstellte er den Vereinigten Staaten, einen Keil zwischen die EU und Russland treiben zu wollen, um ein derart vergrößertes europäisches Bündnis zu verhindern. Die Auffassung des Inhabers macht sich Geschäftsführer Kräher nicht zu eigen. Er verwirft sie aber auch nicht.
Zumindest hat es den Beziehungen zwischen Europa und Russland massiv geschädigt. Und wenn das im Interesse der amerikanischen Administration lag, dann hat das auch Erfolg gehabt. Dennoch, wenn Sie heute schauen, haben wir noch die gleiche Situation wie damals, als die Krim annektiert wurde. Es hat sich nichts geändert. Und insofern muss man die Art der Sanktionspolitik für meine Begriffe schon hinterfragen.
Dass die Kritik an den Sanktionen von Ostdeutschen besonders laut geäußert wird, führen manche Beobachter auf die zu sozialistischen Zeiten engen Beziehungen zu Moskau zurück, die angeblich bis heute andauerten. Mehr Ostdeutsche als Westdeutsche halten laut Umfragen die EU-Politik gegenüber Russland für zu hart, wünschen sich mehr Kooperation. Das Zentrum für Osteuropa und internationale Studien, Zeus, hat jetzt festgestellt, dass Menschen in Ostdeutschland Wladimir Putin weniger als Bedrohung, dafür mehr als effektiven Präsidenten sehen. Aber es fand auch heraus, dass nicht unbedingt jemand, der in Ostdeutschland geboren ist, freundlicher Richtung Moskau schaut, sondern dass das vor allem diejenigen tun, die heute in Ostdeutschland leben. Wer in Westdeutschland wohnt, hat zumeist ein in Nuancen kritischeres Bild von Russland. Generell ergab die Zeus-Studie, dass die Befragten wenig über die Details der Sanktionen wussten. Trotzdem wurden sie kritisiert. In den Unternehmen musste man sich wohl oder übel genau mit den Verboten befassen. Denn die Sanktionen, die an den Minsker Friedensprozess gekoppelt sind und auf die Besetzung der Krim bzw. den Krieg in der Ostukraine reagierten, reglementieren Exporte stark. Was dem Ausbau der Infrastruktur auf der Krim dienen könnte, wird nicht genehmigt. auch bestimmte Technologietransfers nicht, darunter solche, wie sie der Chemnitzer Maschinenbauer von der Niles Simons Hegenscheid-Gruppe plante.
Wir hatten ein Joint Venture, ja, wie man salopp sagt, bereits in den trockenen Tüchern. Und dieses wurde dann nach Verhängung dieser Sanktionen gekündigt, sodass wir am Ende ja, auf den Investitionskosten oder den Kosten, die wir bis dato hatten, sitzen geblieben sind. Es ging darum, in Russland ein Unternehmen aufzubauen, ein Tochterunternehmen, was speziell für den russischen Markt Maschinen herstellt.
Der Deal platzte. Rund 15 Millionen Euro waren in den Sand gesetzt. Doch nur die verhängten Sanktionen samt der Gegensanktionen für den Rückgang des Russlandgeschäfts verantwortlich zu machen, greife viel zu kurz, sagt Ricardo Giucci von Berlin Economics, einer Wirtschaftsagentur, die die Bundes- und andere Regierungen berät.
Es kamen die Sanktionen im Juli 2014. Aber das Problem ist, dass gleichzeitig auch der Ölpreis stark gesunken ist. Wenn der Ölpreis sehr hoch ist, dann geht es den Russen gut wirtschaftlich, dann haben sie Kaufkraft, dann können sie auch viele investieren und kaufen dann deutsche Güter unter anderem. Wenn der Ölpreis niedrig ist, dann gibt es weniger Einkommen, weniger Devisen und der Import geht stark zurück.
Nach Auffassung des Analysten Giucci waren ein weiterer ausschlaggebender Faktor für den Einbruch im bilateralen Handel die Finanzsanktionen, die Russland hart, die EU aber kaum getroffen hätten.
Bestimmte Finanzinstitutionen in Russland waren sanktioniert und die hatten natürlich Kredite im Westen aufgenommen, die man normalerweise Jahr für Jahr verlängert. Und auf einmal hieß es, das darf nicht verlängert werden. Und auf einmal fehlten die Devisen praktisch. Und da muss die Zentralbank intervenieren, hat das gut gemacht. Und man hat den Kurs stabilisiert, aber natürlich auf einem ganz anderen Niveau.
Seit 2-3 Jahren geht es wieder bergauf. Die Chemnitzer erholen sich von den Exporteinbußen, machten inzwischen rund 20% ihrer Verluste wieder wett. Auch dank eines Investitionsprogramms der russischen Regierung.
Das sind Projekte speziell in der Eisenbahnindustrie. Wir stellen also Maschinen her, auch zur Fertigung bzw. Bearbeitung von Eisenbahnradsätzen. Und dort hat es ein Programm des russischen Staates gegeben. Seit 2017 ist das aufgesetzt, in dem viele neue Trassen gebaut wurden und in dem Zusammenhang natürlich auch entsprechende Technik benötigt wird für die Züge, die darauf fahren.
Auch die Elektrosteckerfirma Balz aus Freiwalde hat eine neue Nische in Russland gefunden. Ladestationen für Elektroautos. Der Unternehmer Thomas Brünig, der auch Vorsitzender des Außenhandelsausschusses in der Industrie- und Handelskammer Cottbus ist, gehört zu den Initiatoren eines sogenannten Russian Desk. Den hat die IHK gegründet, weil das Interesse am russischen Markt wieder wächst, ergänzt Silke Schwabe, die das Russlandgeschäft mit ankurbeln soll.
Politik ist Politik und Wirtschaft ist eben Wirtschaft. Aber man sieht im Prinzip auch den Bedarf des russischen Marktes an hochwertigen Produkten und Technologien, verbunden auch mit einem sehr guten Service im Gegensatz zur chinesischen Konkurrenz.
Zusätzlich zu den Russland-Sanktionen macht den Unternehmen Ost wie West die Corona-Pandemie zu schaffen. Die Unsicherheit ist groß und für Entwarnung ist es viel zu früh. Auf die Chemnitzer Maschinenbauer könnten weit größere Probleme zukommen, sagt Klaus Kräher.
Fakt ist natürlich eins, dass wir mit Corona und dem erheblichen Wertverlust des Rubels, ja, hat er ca. 30% verloren gegenüber dem Euro, weitere Schwierigkeiten im Russlandgeschäft haben. Wir haben dort einen Auftragseingangsrückgang im ersten halben Jahr diesen Jahres von ca. 35% zu verzeichnen gehabt.
Alles deutet darauf hin, dass die Covid-19-Krise die Herausforderungen durch die Russland-Sanktionen bald in den Schatten stellt.
Das war der Hintergrund. Erst die Krim, jetzt Nawalny. Russland-Sanktionen und die Folgen für ostdeutsche Unternehmen. Eine Sendung von Sabine Adler und Silke Hasselmann. Redaktion Simonetta Dibbern.